Dreierkette-VBA. Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette-VBA.
Herzlich willkommen, Dreierkette-VBA. Euer absoluter Lieblingsfußball-Podcast ist wieder da mit Folge 108 und Folge Nummer 1 in Staffel Nummer 4. Unglaublich, keiner glaubt's, aber es ist tatsächlich wahr geworden. Wir haben jetzt die vierte Staffel angerissen. Wenn uns das mal einer gesagt hätte, vor, ja, wie lange ist es denn
knapp
jetzt mittlerweile
her
eigentlich? Knapp drei Jahren. Das hätte auch wirklich keiner geglaubt. Es ist der nächste Meilenstein in diesem Jahr nach der 100. Folge, nach der ersten Live-Aufnahme, nach den diversen Gästen, die wir begrüßen durften in der letzten Staffel. Läuten wir hiermit heute mit Pauken und Trompeten die vierte Staffel ein. Und das mache ich auch wie die letzten drei Staffeln nicht allein. Wäre auch schön. Wird mir auch ganz gut gefallen. Könnte ich, glaube ich, auch ganz gut. Aber besser ist man ja immer im Team. Deshalb heiße ich herzlich willkommen die schönste Blume, die schönste Seerose des Bodensees. Ich begrüße lieber Noah, lieber Brian. Wie geht's dir?
Ja, erstmal auch hallo zusammen, hallo in die Runde. Ich freue mich. Ich habe bei dem Klatscher gerade, den wir immer davor der Aufnahme machen, da gedacht, jetzt ist es wieder soweit. Ich fand es eine sehr lange Pause ohne euch. Ich habe euch sehr vermisst und freue mich jetzt, euch wieder in eure Gesichter zu blicken und euren Fußball-Takes zu hören. Mir geht's dementsprechend auch sehr gut. Ist ein bisschen warm hier in meinem Zimmer, aber das ist gut. Das lässt meinen Kopf rauchen und vielleicht noch den ein oder anderen Hot-Tag rausbringen, der noch nicht auf meiner Festplatte angekommen ist. Dann darf sich doch entwickeln. Also dementsprechend gut. Wie geht's euch?
Erstmal ja, den Ball gebe ich direkt mal weiter an Hannes, würde ich jetzt sagen. Ich habe jetzt schon viel genug geredet. Hannes habe ich zwar des Öfteren gesehen, jetzt auch qua halber Nachbarschaft, aber auch dich, lieber Hannes, auch dich möchte ich wieder herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast-Projekt.
Ja, Jungs, freut mich sehr, dass wir die vierte Staffel anstoßen, vierte Halbzeit. Ich freue mich auch. Ich freue mich wieder auf die Routine. Muss sagen, es hat ein bisschen gefehlt. Ich auf dem Weg gerade hierhin von der Arbeit dachte ich mir so, ist nice, dass es wieder anfängt. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, uns auch vermisst habt. Wir haben auf jeden Fall wieder einiges vor. Und ich muss sagen, ich musste sehr lachen. Beim Klatscher haben wir es mal wieder geschafft, dass keiner von uns gleichzeitig war. So.
Aber das ist ja egal.
Dreierkette VBH-Manier. Ja, ist egal, aber ich dachte mir nur so, wir kriegen es nie hin. Weißt, 108 Folgen. Ich glaube, seit 50 klatschen wir. Wir kriegen es nie hin, gleichzeitig zu klatschen.
Na, das ist die große Kunst, auf einen Countdown von 3 Sekunden trotzdem versetzt zu verklatschen. Das können die wenigsten. Deshalb, aber wir kriegen es weiterhin hin. Ich muss sagen, Hannes, du hast absolut recht, die Routine, die hat gefehlt. Ich musste gerade so eine Sekunde zu lang überlegen, wie denn eigentlich unsere Aufnahmesoftware nochmal heißt. Also als ich gerade das Programm gesucht habe auf dem Laptop, ich habe so eine, und als ich alles so aufgebaut habe, das ist so, ich habe wirklich so einen Moment gebraucht, so, okay, was brauchst du nochmal? Mikro? Und Kopfhörer und wie, mit was verbindest du jetzt mit wem? Und okay, alles klar. Aber ich glaube, wir haben es wieder einigermaßen gut hinbekommen.
Genau, die Frage hatte ich auch, aber ich wollte sie nicht in den Gruppenchat stellen, weil sonst heißt es wieder, ich bin immer derjenige, der verantwortlich ist für die Technik vor Pars. Ich wusste nicht mehr, wo ich meine Kopfhörer verbinden soll, wenn wir so aufnehmen, wie wir jetzt aufnehmen. Deswegen habe ich so 15 Sekunden drüber nachgedacht, dachte, ja, Handy, okay, ja, passt, let's go. Aber ja, freut mich sehr.
Es ist schon verrückt, dass, also ich habe ja, es gibt ja einige Sommerroutinen, sag ich mal, wo dann wieder anfängst nach der Sommerpause und so weiter, gehört jetzt bei mir auch der Podcast eben dazu. Man hat jedes Mal das Gefühl, der Sommer dauert immer länger und man hat es immer vergessen, aber eigentlich ist es jedes Jahr gleich, glaube ich. Also der Unterschied ist einfach marginal. Es ist einfach, man ist immer ein bisschen vercheckt und dann ist es aber umso schöner, wenn man mal den Anfang wieder startet, wenn man wieder mal da ist, wenn man mal die Routine hat, wenn man dann wieder die Hackfressen sieht, die einen angrinsen. Und das ist dann schon irgendwie ein besonderer Mann. Da geht mein Herz dann hoch, muss ich sagen. Und irgendwie, ich finde auch dadurch, dass wir jetzt Kicktipp schon angeleiert haben und solche Sachen, und irgendwie lustig, irgendwie gut. Die Abstimmung hat schon ein bisschen, die hat schon ein bisschen Feuer reingebracht, finde ich.
Ja, im Hintergrund, die Motoren sind im Hintergrund schon mal warm gelaufen, bevor wir jetzt hier tatsächlich an die Startlinie gefahren sind und wirklich losgelegt haben. Also das stimmt schon. Ich habe auch ein bisschen darauf hingefiebert, habe auch ab und zu mal bei mir einen Kalender geschaut, sag mal, wann geht's denn endlich los? Weil ihr wisst, ich bin ja schon wieder voll im Bundesliga-Modus. Ich bin ja eh schon seit 2 Wochen wieder voll dabei und es ist so, niemand spricht mit mir darüber, auch völlig zu Recht, weil niemand mit mir diesen Scheiß schauen will. Wobei man Hannes sagen muss, Chapeau, das letzte Spiel hat er sogar mit mir angeguckt, so halb. Aber nichtsdestotrotz.
Es gab ja auch nicht viel zu schauen, mein Lieber. Also ich habe das mein Bestes gegeben, aber sowohl Lautern als auch Schalke haben echt wenig geboten, bra.
Ja, das stimmt. Das heißt, also das war jetzt auch nicht ganz so schlimm, dass wir da jetzt keine Sonderfolgen dazu gemacht haben. Das verzeihe ich euch nochmal. Aber nochmal zu dem zurück, was du gesagt hast, Brian. Die Sommerpausen, die kommen einem immer länger vor. Sie kommen einem natürlich auch viel länger vor dieses Jahr als letztes Jahr, weil es natürlich letztes Jahr noch die EM gab.
Richtig.
Wir hatten ja noch dieses kleine Projekt laufen mit EM Spezial. Und da hatten wir auch echt viele Folgen rausgehauen in der Zeit. Und wir hatten ja auch nochmal eine extra Kicktipp-Runde. Dementsprechend war eben der Sommer einfach in der Zeit ein bisschen mehr gefüllt. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich umso mehr, jetzt wieder voll für euch da zu sein.
Ja, absolut. Und das stimmt, da habe ich jetzt auch nicht gerade so ganz gedacht. Deswegen hast du sicherlich recht. Deswegen freue ich mich, dass wir nächstes Jahr WM wieder haben. Und zwar eine ganz lange WM mit ganz vielen Folgen wahrscheinlich. Nein, aber das ist das ist sicherlich auch ein Grund. Und ich meine, bei mir zieht sich's auch, glaube ich, durch mein Geschreibsel in der Masterarbeit. Das ist ein bisschen zäher Sommer bei mir, weil es sehr heiß. Ich weiß noch nicht so viel weg. Es zieht sich so ein bisschen. Heute ist zäh, sage ich.
Aber das ist doch ein geiler Befreiungsschlag, dass wir uns endlich wieder hier treffen und unser extrem gefährliches Halbwissen von uns lassen können.
Absolut.
Ich habe auch ein, zwei Sachen mitgebracht, mit denen überrasche ich euch noch. Deswegen bin ich sehr happy, dass wir wieder hier sind. Aber nur ganz kurz zu dir, Walle. Ich bin ja auch schon länger im Fußballfieber, weil meine Mannschaft um den heiß umworbenen DFB Franz Beckenbauer Superpokalspiel gespielt hat. Das heißt, bei mir rollt innerlich der Ball auch schon länger. Und auch, weil es wenige Menschen gibt auf dieser Welt, die mich so zur Weißglut treiben wie der gute Max Eberl. Der mich ja den ganzen Sommer begleitet mit seinen scheiß Transferpolitik.
Es ist schon Wahnsinn, dass ein einziger Transfer den ganzen Sommer beschäftigen kann. Das ist, muss man sagen, das ist Friedensnobelpreis würdig.
Also, das ist vor allem ein Thema, ihr seid schon wieder voll auf Hochtouren, ich merk's, aber das ist vor allem ein Thema, über das wir gleich nochmal in aller Ruhe sprechen werden. Davor möchte ich Hannes loben, dass er den DFB Franz Beckenbauer Superpokal, falscher kann man diesen Wettbewerb nicht aussprechen, es ist der DFL Franz Beckenbauer Supercup. Also, da war sehr viel Falsches dabei, aber so kennt ihr uns, wir bleiben unserer Linie treu und dementsprechend würde ich sagen, wir gehen jetzt auch schon los, rüber in den Sportteil, rüber zum Fußball, weil ihr wollt eh schon wieder nicht über persönliche Befindlichkeiten quatschen. Ich hätte viel zu erzählen aus meinem Leben, aber wir sind wegen Sport hier und deshalb kommen wir jetzt rüber.
Nee, komm, kurz, weil erzähl uns doch was. Eine schöne Sache kannst du uns erzählen.
Nein, Hannes, was tust du da?
er will so viel loswerden. Ich sehe es in seinem hoffnungsvollen Blick. Weißt du, die ganze Woche wartet er darauf, uns was zu erzählen. Komm, hau eine Sache raus.
Weil er sonst niemand erzählen kann, oder?
Du, ich hab den Sommer genossen. Ich war unter anderem in Griechenland im Urlaub und das soll es auch schon gewesen sein. Fangen wir mal mit Fußball.
Bei den Pleite-Griechen. Ist es jetzt doch in das Intro rein?
Ja, wir starten. Ja, nee, das
voll ins Intro rein.
Manche Sachen ändern sich nicht. Zum Beispiel auch, dass ich Walle das Intro nicht gebe.
Ja, genau. Also du gibst mir halt den Bumper nicht so, ne? Du musst schon ein bisschen die Zeit lassen hier für das alles. Ich meine, du bist der Mann mit den Scherenhänden. Du musst das nachher alles zusammenfribbeln. Das ist deine Aufgabe. Ich merke schon, ihr zwei seid auch noch völlig nervös. Ihr seid ganz aufgeregt und voller Power für die neue Folge, für die neue Staffel, muss man immer sagen. Dementsprechend wollen wir doch mal anfangen inhaltlich. Wir versuchen es so ein bisschen chronologisch anzugehen. Es gibt ja dann doch die ein oder andere Sache, über die wir sprechen müssen. Jetzt allererste Frage, wenn wir jetzt schon im Sportlichen angekommen sind, wie habt ihr denn den sportlichen Sommer verbracht? Wir haben es ja gerade schon gesagt, es gab keine Europameisterschaft, es war Sommerpause, es gab den ein oder anderen Wettbewerb. Was hat in euch jetzt diesen Sommer sportlich am meisten beschäftigt? Wir müssen gar nicht über Fußball an der Stelle reden, sondern also womit habt ihr eure Sportsucht gestillt jetzt über die Sommerwochen, über die Sommermonate?
Wir haben ja schon eine gesonderte Folge über die Club-WM gemacht. Das habe ich denn die erste Hälfte des Sommers aktiv verfolgt, würde ich sagen. Und dann meine Zweitlieblingssportart hat mir auch viel geboten, nämlich Tennis. Wir haben ab und zu auch drüber gesprochen, Walle. Der Cincinnati Open war jetzt, wir hatten Wimbledon, wir hatten das Turnier in Halle. Das hat mich einigermaßen beschäftigt und ansonsten, ganz, ganz am Rande, für die, die es interessiert, Mr. Olympia, also Bodybuilding, findet jetzt in 8 Wochen statt und meine Lieblingsathleten haben reiflich Material gepostet auf Social Media und das habe ich auch sehr aktiv verfolgt. Das waren so meine drei Trostpflaster, wo der Fußball nicht ganz gerollt ist.
Apropos Mr. Olympia, Brian, wie läuft deine Vorbereitung? 8 Wochen hast du noch?
Tatsächlich ganz gut, aber nicht für Mr. Olympia, sondern für die Vuelta. Ich habe angefangen im Sommer Rennrad zu fahren und bin natürlich jetzt schon sehr schnell unterwegs. Das war auch
sehr schnell.
Brian, bist du schon auf dem Level angekommen, dass du schon nicht mehr in kmh denkst, sondern in Watt?
Ich habe aber auf jeden Fall noch keinen Strava-Account. Also das halte ich hier ganz hoch. Ich fahre gerne und ich fahre auch relativ viel. Es ist gerade nur so heiß, deswegen muss ich mal schauen, ob ich heute Abend noch fahre. Aber es macht total Spaß und das ist eigentlich im Prinzip meine sportliche Nebenbeschäftigung, die ich diesen Sommer ein bisschen angefangen habe, weil es ist ja die Gleichung, ab 25 kauft man sich ein Rennrad und das ist ja bei mir eben auch eingetreten. Dazu kommt man natürlich in dieser Bodensregion natürlich schon ganz schön rum und es ist wirklich sehr schön zum Radfahren, muss man wirklich sagen. Macht sehr viel Spaß. Konnte auch meinen Mitbewohner hier überzeugen, mitzufahren ein paar Mal. Das war also nicht an den ihr denkt, sondern an den anderen.
Ah, der, okay.
Ich sag gerade, Schere ist, glaube ich, schon mittlerweile podcastweit bekannt. Also den Namen hättest du schon ansprechen können.
Richtig, nee, ist es nicht der. Auf jeden Fall, das war bei mir so das Ding. Und sonst habe ich, ehrlich gesagt, was andere Sport angeht, nicht so viel vorzuweisen. Walle, sag doch du mal, du bist doch unsere Sportmaus in der Breite, im Breitensport.
Primär hätte mich jetzt von dir noch interessiert, hast du ein neues Rennrad dir gekauft oder hast du das irgendwie noch im Keller rumfahren?
Ich habe tatsächlich ein gebrauchtes von einem Kumpel bekommen. Also ich habe mir wirklich ganz basic das angeschafft. Ich wollte erstmal schauen, ob ich da Bock drauf habe, ob mir das Spaß macht. Ja. Habe wirklich versucht, so wenig wie möglich Geld für ein okayes Produkt auszugeben und ich bin sehr zufrieden bisher. Es ist natürlich nicht optimal, und es hat natürlich seine, ich zeig gerade das Rennrad in die Kamera.
danke, mein Lieber.
Es ist natürlich nicht optimal, es hat seine kleinen Ecken und Kanten, manchmal hat es ein paar komische Geräusche, aber es hat mich schon auf jeden Fall die, ich weiß nicht wie viele Stunden, 12, 13 Stunden rumgetragen.
Ich weiß nicht, ob das jemand versteht, wenn ich das sage, aber dein Zimmer sieht aus wie Deutschland. Also wenn ich ein deutsches Studizimmer beschreiben müsste, dann wäre es deins.
Echt?
Also es ist perfekt. Es ist irgendwie, du hast dein Rennrad, Bilder. Ja, erinnert mich einfach sehr an Studizeit.
Aber so Master-Studizimmer finde ich mit dem Rennrad, weil das findest du bei keinem Bachelor.
Ja, es hat schon, also er hat schon den Akademikertitel eines Bachelors, den hat er schon.
den BA habe ich.
Den hat er schon. Ja, Brian, warum ich so interessiert nachgefragt habe, mich begleitet tatsächlich auch schon über den ganzen Sommer die Frage, Rennrad oder Gravelbike?
Sehr gute Frage. Die kann ich dir tatsächlich direkt beantworten. Ich würde, wenn du dann hier nicht sicher bist, tatsächlich ein Gravelbike kaufen, weil du da flexibler bist.
Tatsächlich bin ich auch zu dem Entschluss gekommen. Ja. Jetzt muss ich nur noch einen guten Tag erwischen, wo ich dazu bereit bin, mein halbes Monat oder eigentlich eher mein ganzes Monatsgehalt für ein Fahrrad auszugeben.
Aber tatsächlich habe ich da letztens auch einen Reel oder so gesehen dazu zu dem Thema und ich habe kein Gravelbike. Ich finde es auch okay, es geht auch natürlich nicht, muss auch nicht sein, aber du bist halt flexibler, gerade auch einfach was so ein paar Wege angeht und du kannst im Endeffekt immer noch Rennradreifen drauf machen, wenn du dann,
in die Dolomiten fährst. Seid ihr nicht zu früh dran? Passiert das nicht alles erst mit 30, 35?
Nein, Hannes, 25 ist das neue 30. Und ich wollte schon sagen, dieses Jahr reden wir über Rennräder und Gravelbikes, pass auf, nächstes Jahr unterhalten wir uns nur noch über Siebträgermaschinen und Sauerteigbrot.
Ja, Siebträgermaschine habe ich ab dem 15. September in meiner Wohnung und da kann ich ein bisschen ein Wörtchen mitreden.
Aber ich finde schon, tatsächlich das Alter für so gerade Rennradfahren, habe ich schon das Gefühl, ist 24, 25. Da ist der Hype gerade schon da. Also vielleicht vor ein paar Jahren war es 30, aber auch gerade der Hype um die Tour de France war ja insanely groß. Habe ich auch in Teilen verfolgt, muss ich sagen. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant.
Hier mit unserem deutschen Tour de France-Held. Jetzt fällt mir tatsächlich shame on me der Name nicht ein.
Hier, Lipowitz, unser Lipo.
War der nicht Lipowitz, genau. Nee, Florian Lipowitz, der gute Mann aus Leichingen bei Ulm. Und damit haben wir auch direkt schon den perfekten Übergang zu meinem Sportsommer. Nämlich, ich habe unter anderem hier und da mal die Tour de France verfolgt. Ich muss aber auch sagen, das ist zum Zuschauen irgendwie nicht mein Sport. Hat mich nicht so richtig abgeholt. Vielmehr war ich dann, wie es Hannes vorhin schon angesprochen hat, bei Wimbledon am Start. Und natürlich, ihr kennt mich im Sommer, ich bin auch wirklich großer Formel-1-Fan, verfolge ich natürlich sehr gern. Das heißt, ich bekomme einfach immer jede Jahreszeit kriege ich eigentlich gefüllt mit irgendeiner Sportart. Weil selbst wenn Winterpause ist im Fußball, dann wird ja hier über den Teich rüber, wie man sagt, wird ja American Football praktiziert, was ich ja auch sehr gern schaue. Also deshalb, ich kriege eigentlich immer jede Jahreszeit ganz gut gefüllt. Das heißt, um mich müsste euch qua meiner sportlichen Dosis nie Sorgen machen. Ich bin ganz gut versorgt worden, aber wir haben ja auch schon in unserer Spezialfolge, wie Hannes auch schon das angesprochen hat, hier und da etwas über die Club-WM gesprochen und natürlich über die Frauen-EM und über die U17-EM und was war noch für eine EM?
U21
war auch noch. So, die hatten wir auch noch mit dabei. Ja, genau.
Aber
was ich jetzt tatsächlich nicht, Shame on me, was ich nicht verfolgt habe, tatsächlich, deshalb meine Frage an euch. Ich habe nicht die Special Olympics verfolgt. Habt ihr die Special Olympics mal verfolgt? Oder also jemals?
Nee. Ja, schon. Ja, doch. Das ist wieder so eine Geschichte von früher. Opa erzählt vom Krieg. Nee, als ich klein war, war wegen der Zeitverschiebung die Special Olympics in London damals zu, ich glaube, 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens. Das war ganz geil, als wir aufgestanden sind. Dann haben wir Special Olympics geschaut. Und das war dann so meine Dosis Sport für den Tag.
Direkt die Quizfrage hinterher. Was sind denn die Special Olympics, Hannes?
Der Unterschied zwischen Special Olympics und Paralympics ist, dass Paralympics sich auf Leute bezieht, die meistens eine körperliche Limitation haben, sei es ein amputiertes Bein oder vielleicht kleinwüchsig oder verdrehe ich das gerade komplett?
Nein, ich habe es komplett verdreht. Digga, du hast genau vom richtigen gesprochen. Ich meinte natürlich die World Games, nicht die Special Olympics. Ich Dummkopf.
Ach so, ja, Junge, ich dachte mir auch gerade.
Noah,
ja,
nur ganz kurz, Noah.
Das bleibt drin. Nur ganz kurz, um das auszuführen. Paralympics sind für Leute mit einer körperlichen Limitierung und Special Olympics bezieht sich auf Leute, die psychisch besondere Fähigkeiten haben.
Absolut richtig. Und die World Games, über die ich eigentlich sprechen wollte, das sind die Olympischen Spiele, also umgangssprachlich gesagt, die Olympischen Spiele für die Sportarten, die nicht olympisch sind. So kann man sich's merken.
Ah, Junge, ganz kurz, von denen habe ich aber tatsächlich noch nie gehört.
Ja, Wahnsinn. Jetzt weißt du es auf jeden Fall. Jetzt hast du es mal gehört. Jetzt haben wir uns hier direkt mal die erste Blamage on Tape für die Staffel 4. So muss das sein. Ansonsten haben wir ja schon darüber gesprochen. Es ist ja auch neben Sport relativ viel passiert über den Sommer bezüglich Transfers. Es gab tatsächlich einen Transfer, der uns über den kompletten Sommer begleitet hat und damit eigentlich das Sommer noch ganz gut stopfen konnte. Wie geht's dir denn so? Wie ist denn so deine Beziehung, Hannes, mittlerweile zu einem gewissen Herrn Nick Woltemade?
Dadurch, dass der Nick, wir nennen uns Nick, dadurch, dass er einen großen Part in meinem Leben eingenommen hat, haben wir schon einen großen Namen füreinander entwickelt. Nick hat ja eigentlich Bock, zum FC Bayern zu kommen. Weißt, aktuell ist der Störfaktor in dieser Beziehung der VfB Stuttgart. Weißt, eigentlich ist ja Bayern und Woltemade so wie, keine Ahnung, ein junger Kerl, der mit einem Girl zusammenkommen möchte und der Papa von einem jungen Girl sagt nein. Weil die 75 Millionen, die Stuttgart fordert, ist ja schon fern von Gut und Böse, wenn wir bedenken, dass Woltemade eine okay halbe Saison hatte. Natürlich, er ist gut, er ist ein Juwel, er kann stark sein, whatever, aber er war okay. Und ich finde, Stuttgart bewegt sich in einer sehr gefährlichen Stratosphäre, was diese Ablösesumme angeht. Das sind ja wirklich englische Verhältnisse. Und ich denke, es wird bis zum 31. August noch dazu kommen, dass Bayern den verpflichtet, weil Berater, Spieler und ein Verein sind einverstanden. Fehlt eigentlich nur noch der VfB Stuttgart. Deswegen, ich glaube, bevor sie 0 Euro bekommen, sagen sie auch zu 60 Millionen Euro Gesamtpaket, mach mal.
Noah, gehst du da mit oder hast du da eine konträre Meinung?
Also ich gehe mittlerweile damit, dass der VfB Stuttgart da irgendwie schon echt krasse Eier hat, muss man sagen. Ich finde es interessant, davon auszugehen, dass ja, wenn Woltemade jetzt nicht 60 Millionen wert ist, dann ja nächste Saison noch mehr wert sein muss. Und da fehlt mir momentan auch einfach auf Basis der letzten Saison die Fantasie zu glauben, wie das passieren soll. Das heißt, er müsste ja 20 plus Scorer machen für die VfB Stuttgart. Und ich sage es, wie es ist. Das ist ein sehr guter Spieler. Der wird auch in Zukunft ein sehr guter Bundesligaspieler sein oder vielleicht auch sogar internationale Klasse haben. Aber ich weiß nicht, ob der nächste Saison noch 80 Millionen wert ist. Kann auch sein, dass der nächste Saison 40 Millionen wert ist. Und da finde ich Poker Stuttgart ziemlich hoch. Klar, es gibt die Stuttgart-Fans, die sagen, der ist 100 Millionen nächste Saison wert. Kann sein. Aber ist der Verein aus Schwaben wirklich gerade in der Lage dazu, solche Entscheidungen zu treffen? Oder ist es nicht wirtschaftlich und auch fußballerisch smarter, die 60 Millionen zu nehmen, die sowieso overpriced sind as fuck, so sind wir uns einig. Ist ja nicht wert momentan. Ist er vielleicht irgendwann mal wert? Ja, safe, aber momentan meiner Meinung nach auch noch nicht. Und dann vielleicht das weiter zu investieren. Und da bin ich ein bisschen gerade, also ich finde geil, dass sie die Eier haben und sagen, ey, die Gleichung, jünger, talentierter Spieler geht nicht zum FC Bayern, oder die geht normalerweise zum FC Bayern, die Gleichung haut gerade nicht hin, finde ich geil irgendwie, weil das eben auch der Bundesliga so ein bisschen Feier gibt so, aber eventuell zu hohes Pokern und auch eventuell ein bisschen zu viel Eier, ganz ehrlich. Es ist auch ein bisschen lächerlich gegenüber Nick Woltemade, der geht dann eben in die Saison, wenn er jetzt denn bleibt, mit so einem Damoklesschwert über ihn. Ah, du bist 60 Millionen wert, du musst es zeigen, nächste Saison bist du nur noch 30 Millionen wert, was machen wir dann und so weiter. Also, ich weiß nicht, ob das so smart war, ich weiß es nicht.
Ich glaube, also wir sind uns da, glaube ich, alle einig, dass das schon ein sehr hoher Poker ist, also ein sehr hoher Einsatz. Also die Gefahr, dass man sich da am Ende des Tages als VfB Stuttgart verzockt, die ist immens hoch. Also wir wissen alle, wie schnell das Fußballgeschäft ist. Natürlich ist der heute 60 Millionen wert. Der kann in 4 Wochen oder in 6 Wochen kann der schon nur noch 50 wert sein, dann nur noch 40, dann nur noch 30. Und wenn er dann nicht annähernd eine gute Saison spielt wie letztes Jahr,
halbe.
Beziehungsweise eigentlich muss er schon jetzt über die komplette Saison eine bessere Saison zeigen als letztes Jahr, um diesen Wert zu bestätigen. Mhm. Allein das muss erstmal eintreten, der Fall. Und das ist schon sehr unrealistisch, deshalb ist es schon, also ich glaube, sie verzocken sich da tatsächlich so ein bisschen. Ich bin da bei dir, Noah, ich würde auch an Stelle des VfB Stuttgarts die Einnahmen des Woltemade-Transfers gemeinsam mit den Einnahmen des Mio-Transfers nehmen und dieses ganze Geld einfach weiter in einen Kader investieren, der Zukunft hat und der auch dann vielleicht nicht so Spieler hat, die wieder auf der Reise sind, also nicht so viele Reisenden potenziell in ihrem Kader haben. Letzter Punkt dazu, ich finde es aber auch ein bisschen geil von Stuttgart,
ja, ja,
wie du auch schon sagst, einfach auch allein so dem FC Bayern zu zeigen, so, nee, ihr kriegt nicht jeden deutschen Spieler, den ihr wollt. Damit seid ihr diesen Sommer schon mal auf die Schnauze gefallen und damit fallt ihr jetzt nochmal auf die Schnauze. So, egal wie viel Geld ihr hinlegt, entweder der Spieler sagt nö oder der abgebende Verein sagt nö. Und das fände ich ein bisschen spannend. Ich glaube, das kratzt auch so ein bisschen am Selbstverständnis des FC Bayern.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Florian Wirtz abgesagt hat, ist vertretbarer als die Tatsache, dass jetzt dieser Nick Woltemade-Transfer nicht stattfindet, weil Liverpool hat ihn gelockt mit einer sehr hohen Abgabesumme. Die haben gesagt, so, hey, wir machen ein neues Projekt, du bist der Starspieler von diesem Projekt. Also so, ich verstehe die Argumente von Wirtz für Liverpool, aber es ist schon krass arrogant vom VfB Stuttgart, ihr habt es auch gerade gesagt. Nun mal, oder zumindest denke ich so, sie haben einen anderen klassischen Neuner in ihren Reihen, der in meinen Augen gar nicht so viel schlechter ist als Woltemade, nämlich Demirovic. Weißt, also wenn du Woltemade abgibst, hast du nicht einen Blank Space, den du füllen musst und dir in den letzten Stunden vor Schließung des Transfermarkts irgendwo was raussaugen musst, sondern Demirovic, ganz ehrlich, der ist, wenn Woltemade 15 Buden schießt, schießt Demirovic 12. Dann soll Undorf beweisen, dass er nicht ein One-Hit-Wonder war und nochmal 10 schießen und Führich kann vielleicht auch noch was dazu beitragen. Also ich finde, der VfB, der gibt diesem ganzen Ding gerade viel zu viel, oder diesem Transfer viel zu viel Power.
Ja, sie geben ihm zu viel Power. Ich würde aber trotzdem bei der These widersprechen, zu sagen, dass sie einen vergleichbaren Spieler haben, weil es gibt keinen vergleichbaren Spieler zu Woltemade. Also das gibt's nicht. Ein Stürmer mit Knipserqualitäten in der Größe, mit der so technisch stark ist, das gibt es meiner Meinung nach nicht nochmal. Und das ist auch nicht Demirovic.
Doch,
Demirovic ist da ein klassischerer Neuner.
Es gibt ihn. Es gibt ihn. Und ich glaube, es ist der bessere Woltemade. Es ist, glaube ich, der Woltemade, den wir eigentlich sehen in Woltemade. Es ist Hugo Ekitike. Das ist für mich der Woltemade, der letztlich den Stuttgart auch in Woltemade, oder die Stuggi-Fans, muss man ehrlicherweise sagen, in Nick sehen. Nick Woltemade. Ey, abwarten, was passiert. Ich, wie gesagt, ich glaube, wir sind uns da auch sehr, sehr einig insgesamt. Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass er nicht mehr so eine krasse Saison spielt, oder?
Ja, nur ganz kurz an euch beiden. Wie viele Tore hat Woltemade letzte Saison geschossen in der Bundesliga?
12.
Richtig. Und wie viele hat Demirovic?
16.
Also.
Aber du kannst, ich finde, das ist ja genau der Punkt, den ich gerade meine. Ich glaube, du kannst Nick Woltemades Qualitäten nicht anhand nur von Toren festmachen.
Das finde ich auch gefährlich,
Sehe ich den Punkt, sehe ich absolut. Aber als dein Torgarant, als der Spieler, der die Tore schießen soll in deiner Mannschaft, finde ich schon, dass die Tore, die ein Spieler erzielt, eine ganz wichtige Messqualität sind. Weißt du, im Sinne von, der Stürmer muss Tore schießen. Natürlich ist es wichtig, dass er nach hinten arbeitet, dass er den Ball hält, dass er den Rücken, dass er ohne Ball gut spielt, bla bla. Aber letztendlich kommt es darauf an, wie viele Tore ein Stürmer schießt. Weißt, Giroud ist auch so ein Stürmer, der wenig Tore geschossen hat, aber phänomenal ohne den Ball gestanden hat und super kluges Stellungsspiel hatte. Aber Woltemade, ich finde schon, dass man letztendlich beim VfB Stuttgart darauf gucken muss, wie viele Tore jemand schießt. Und da, also ich finde, das Argument zieht im Sinne von, ihr gebt gern diesen Spieler ab, ihr habt einen anderen, der genauso gut ist.
Abschließende Ja- oder Nein-Frage zum Woltemade-Transfer an dich, Brian. Von Hannes haben wir es schon gehört, er glaubt, dass der Transfer noch vollzogen wird. Habe ich dich da richtig verstanden, Hannes? Mhm. Ja. Brian, an dich, ja oder nein, wird der Transfer diese Transferperiode noch, diesen Transferfenster noch vollzogen?
Ich glaube nicht, weil, ja, nee, glaube ich nicht.
Ich glaube auch nein, ich glaube tatsächlich auch, dass der VfB da standhaft bleibt, beziehungsweise ich glaube auch, dass Bayern jetzt ein bisschen beleidigt ist und sich so denkt, ja komm, dann schmiert es euch in die Haare.
Ich meine, Bayern kriegt ja sowieso jeden Spieler, das ist ja egal.
Habe ich ja gerade eigentlich dafür ein Plädoyer gehalten, dass es eben nicht mehr der Fall ist. Was gab es denn neben Woltemade und dem FC Bayern noch für Transfer-Highlights diesen Sommer, die euch beschäftigt haben? Gerne auch auf dem internationalen Parkett.
Fang du an, Norman, wenn du willst.
Jarrell Kwanza zu Leverkusen. Ich glaube, das wird ein geiler Innenverteidiger. Den habe ich auf den Blick. Benedikt Hollerbach bei Mainz 05 könnte eventuell endlich mal so richtig Breakout-Season nochmal haben. Joel Fujita, Japaner bei St. Pauli, treuerster Zugang, sehe ich auch im zentralen Mittelfeld als einen der Zwischenspieler für die nächste Saison. Und natürlich der Zugang von Ritzdorn an die Eintracht. Ich glaube, das wird auch sehr interessant nochmal, wie er sich da beweisen kann. Das ist jetzt nochmal so hier kurzes Splitfire, um ein paar Sachen zu nennen. Aber es ist jetzt sehr Bundesliga-bezogen, muss ich sagen. Ehrlich gesagt,
ja, deshalb haben wir ja auch einen Mann fürs internationale Geschäft hier extra mit in der Leitung.
Ich wollte noch als letzten Transfer sagen, tatsächlich Jobe Bellingham. Einfach weil Borussia Dortmund, was Transfers mittlerweile angeht, so dermaßen unkreativ ist, dass sie einfach den Bruder von Jude Bellingham wollen. Das finde ich schon krass, Aura auch ein bisschen. Weiß nicht, aber ob der wirklich einschlagen wird. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen so ein kleiner Pretender ist, ehrlich gesagt. Aber wir werden sehen.
Vielleicht geht die Rechnung nachher auf und dann hast du schön falsch gelegen. Wir haben bei Borussia Dortmund, also da muss ich Hannes und mich in die Pflicht nehmen, haben wir beide auch letzte Saison falsch gelegen bei der letzten Trainerverpflichtung. Vielleicht haben sie ja bei dem Transfer auch recht. Hannes, wen hast du mitgebracht? Wer hat dich beschäftigt?
Aus der Premier League, einer der Transfers, die mich am meisten die Saison interessieren, ist der von João Pedro. Der ist schon zur Club-WM gewechselt, aber verstärkt meiner Meinung nach die Chelsea-Offensive extrem. Dann ein interessanter Wechsel, nennen wir es mal so, ist Šeško von RB Leipzig zu Manchester United. 70 Millionen, also 76 Millionen sogar. Das ist schon brutal viel Geld. Generell hat Manchester United brutal weirde Transfers gemacht. Die haben ja Šeško, Mbeumo und Matheus Cunha verpflichtet. Alle für über 70 Millionen Pfund. Weißt du, das sind diese Zahlen, an die der VfB Stuttgart gerne rankommen würde. Das sind so skurrile Transfers. Und ansonsten, der Transfer, der mich am glücklichsten gemacht hat, ist der von Pervis Estupiñán. Der Rechtsverteidiger von Villarreal ist gewechselt zu AC Mailand und ist somit der erste Ecuadorianer, der für den AC Mailand spielt. Und ich denke, der hat auch das Zeug auf jeden Fall für Weltklasse.
Ich höre gerade nur sehr wilde Sachen aus Walles Raum, hört man im Hintergrund auf unseren Ohren. Ja, interessant. Ich finde, gerade mit Šeško haben wir jetzt...
Soldner, es ist so laut.
Digga, was machst du?
Der hat ein Paket angenommen oder Uber Eats.
Ja, aber seid ihr deppert, das hört man doch auf der Tonspur nicht.
Doch, also nein, na, stimmt.
Nein, man hört sie auf der Tonspur nicht, weil es nicht
stimmt. Hier steht. Das war blöd von uns. Ganz kurz, ein Transfer, den du noch vergessen hast, nur meiner Meinung nach der relevant ist für die Bundesliga, ist der von Johnny Burkhardt.
Absolut, ja. Auch bei der Eintracht.
Die DSG hat sich da was Interessantes zusammengewürfelt, wo man auch sagen muss, die haben jetzt auch stabiles Geld bekommen für GTK.
Ja, und auch, ja, man muss sagen, Oma Mamouche, ich glaube, das Geld spielt da auch noch eine Rolle. Ja, genau, Cesko, sehr spannender Spieler. Ich bin nicht so ein Fan gewesen, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall für jede Mannschaft eine Verstärkung sein kann. Aber ich sag, wie es ist, wir alle wissen es. Ich glaube, also Manchester United ist kein Top-Team mehr, wird sich auch nicht so leicht erholen. Da kann man machen, was man will. Es ist wirklich ja eine goldene Rule mittlerweile, wer von Manchester United geht, wird besser und wer zu Manchester United kommt, wird schlechter. Also ich kenne da fast gar keinen, also ich muss wirklich sagen, es gibt da wenig Beispiele, die dagegen sprechen, gegen diese Regel, und deswegen ist es mir fast ein bisschen egal, weil im Endeffekt wird es nicht um Manchester United gehen nächste Saison, es wird um Chelsea gehen. Da habe ich hohe Aktien drinne, leider auch, weil irgendwie dieses System mit Spieler kaufen, Spieler kaufen, Spieler kaufen scheinbar doch irgendwo funktioniert. Es wird um Manchester City gehen, es wird natürlich auch um Liverpool gehen. Und ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass es sogar vor Manchester United noch um Tottenham geht. Und natürlich Arsenal. Aber ich glaube nicht, dass wir, ich weiß nicht, ob wir Manchester United in europäischen wiedersehen, im europäischen Fußball. Glaube ich,
weiß ich, glaube ich, also warum sollte das geschehen?
Also diese Saison auf gar keinen Fall.
Also nochmal mit Blick auf die letzte Saison, was für ein Platz waren sie am Ende?
16.
Ja. So, das, und jetzt, ja, natürlich, sie haben sich den einen oder anderen Spieler gekauft, unter anderem Cesko, ich habe es gerade schon angesprochen, aber sie hatten auf dem Papier ja da auch schon keine Blinden. Mhm. Also auf dem Papier konnten diese Menschen ja alle gut Fußball spielen. Es gab ja irgendwann mal einen Grund, warum ein Verein wie Manchester United sie verpflichtet hat. Dementsprechend, ich glaube, dass die Chemie mittlerweile in diesem Club so verpestet ist, dass es unfassbar schwer wird, da wieder ein gesundes Arbeitsumfeld aufzubauen und ein sportlich erfolgreiches Arbeitsumfeld aufzubauen. Und da bin ich ganz gespannt darauf, und ich bin da aber bei Brian, ich sehe da viele andere Clubs in der Premier League vor Manchester United.
Auch was eben Transferzugänge angeht und auch was Konzept angeht. Klar hat Liverpool jetzt gegen Crystal Palace im Community Shield verloren, aber die werden auf jeden Fall dazu zuschlagen, und die haben extrem gute Spieler geholt, die haben ja auch sehr tief in die Tasche gegriffen.
Zwei Fragen hätte ich noch mit dabei zum Thema Transfers. Wie steht ihr, wer bestellt mit SSC Neapel Trikots mit De Bruyne Flock?
Ich, Junge, so unfassbar hot.
Stark, einfach geil. De Bruyne, geiler Kicker, und Neapel einfach schon immer geile Trikots. Ich habe gefühlt einfach nur auf einen Spieler gewartet, der da kickt, mit dem ich auch irgendwie ein bisschen was anfangen kann, um mir ein Trikot zu bestellen. Also das werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Er ist auch einfach ein geiler Transfer. Er ist auch einfach ein absolut nachvollziehbarer Transfer von De Bruyne.
Absolut. Ich weiß gar nicht, ob Napoli so ein bisschen gerade ein Geheimverein wird, ist, wo man erfolgreich wird. Aber wir haben es ja gesehen bei McTominay letztes Jahr. McTominay bei Manchester United, nicht unauffällig, aber jetzt auch kein Schlüsselspieler. Erste Saison bei Neapel, wird er gleich MVP und führt die zum Titel, also schon sehr stark, und den ich immer vergesse, der immer noch rumlungert im Profifußball, aber der gefühlt seit 15 Jahren spielt, und deswegen vergesse ich, dass er noch aktiv ist und noch im recht fitten Alter, Lukaku.
Lukaku.
Ich vergesse manchmal, dass der Typ noch kickt. Weißt, der spielt seitdem ich 15 bin, gefühlt, und das ist jetzt auch schon länger her. Das heißt, den vergesse ich, habe ich nicht auf der Liste, aber ja, auf jeden Fall. Und wenn wir schon in Italien sind, Frage an euch, sorry, weil ich unterbreche. Was sagt ihr zu Modric bei Mailand?
Generell ist es interessant, dass die italienische Liga wohl so ein bisschen ja den saudi-arabischen Ligen den Rang abläuft. Nicht nur Modric, sondern auch fucking Edin Dzeko ist bei Florenz. Also wir haben dann extremen Fokus auf eben, sag ich mal, alternde Spieler, wie eh und je halt in der Serie.
Ich wollte es gerade sagen, es ist halt eine Old Man's League. Und ganz ehrlich, wenn du als alternder Spieler sagst, okay, die haben wahrscheinlich alle die Wahl gehabt zwischen USA, Wüste oder Italien. Ja, also wenn ich die Möglichkeit hätte, in Neapel im Schatten des Vesuvs da das deutsche Vita zu frönen oder irgendwo in der Wüste zu sitzen, also das ist ein Easy Call.
Zumal das einfach auch Spieler sind, die sehr vermutlich schon einfach auch sehr viel Geld verdient haben. Das sind ja ja, also ich habe immer das Gefühl, in die Wüste wechseln vor allem die Spieler, die nicht so gut sind und aber das große Geld machen. Also David Nunes, das ist ja jetzt wirklich kein guter Stürmer gewesen, wechselt er in die Wüste, natürlich.
Ja, aber da ist zum Beispiel ein Kingsley Coman, wechselt auch in die Wüste. Und meiner Meinung nach, wenn der Typ fit ist oder die Momente, wo er fit war, hat er zu den vier, wenn nicht drei besten Flügelspielern der Welt gehört. Also die
Hannes, PS, jetzt hörst du dich an wie der Typ auf TikTok, der über Sané redet.
Ja, aber jetzt kurz. So, wenn Coman fit war, diese 10 Minuten pro Jahr, wo der Typ keine Verletzung hatte und keine Beschwerden, war er unantastbar. Und das ist auch eine Masterclass von Eber. Also in der Zeit, wo wirklich für jeden Pupser, also ganz kurz, Šeško fast 80 Millionen Euro, weißt, Cunha 70 Millionen Euro, nachdem er bei Wolverhampton okay gespielt hat, lassen die den gehen für unter 40 Millionen. Warum? Hat er eine Wette verloren? Oder, also, was? What the fuck?
Das ist schon echt beeindruckend, wobei ich mir bei Coman halt wirklich einfach quasi eine Verletzungshistorie das so erklären kann, dass halt einfach viele Vereine nicht mehr Geld geboten haben, weil, also du hast gerade selber gesagt, er ist gefühlt 10 Minuten pro Saison fit.
Ja, und tatsächlich, ich glaube, der FC Bayern hat es auch geschafft, einen sehr großen Kostenpunkt loszuwerden, haben sich mit Luis Diaz einen noch größeren geholt. Da muss auch irgendjemand muss Max Eberl mal erklären, dass wir als FC Bayern München aufhören müssen, den Spielern so absurde Summen zu bieten, dass sie kommen. Weißt, es kann doch nicht sein, dass er knapp das Doppelte verdient von dem, was er bei Liverpool bekommen hat.
Ja, das ist schon echt krass. Das ist auch ein Transfer, über den ich noch ganz kurz sprechen wollte, weil, also da hat es Sadio Manete sehr, als der Wechsel zustande kam. Jetzt nicht nur wegen des gleichen abgebenden Vereins, sondern irgendwie, weil es so, das ist doch das Plädoyer, das ich irgendwie schon lange auf Bayern halte. Sie versuchen irgendwie zwanghaft ständig irgendwie Superstars ranzuholen, also halt einfach Spieler mit großen Namen, die schon relativ viel erreicht haben, einfach nur um der Fußballwelt zu zeigen, schaut her, wir können es noch, wir kriegen noch die Fußballstars. Aber so langsam habe ich so ein bisschen das Gefühl auch, dass sie halt so ein bisschen auch für die nächste Station sind, für Premier League-Spieler, die eben noch nicht nach Italien wollen, aber auch noch nicht nach Saudi-Arabien, USA, etc., sondern halt nochmal in einer der, also nochmal in der Champions League mitspielen wollen, aber auch nicht mehr in der Premier League so. Also, dass sie so irgendwie so eine Art Kader werden, und es wäre irgendwie total schade, auch um den FC Bayern sportlich gesehen.
Ich sehe dein Argument. Ich glaube, bei den Bayern war es einfach der Fall, dass sie einen Flügelspieler gesucht haben, weil wenn du dir den Angriff anschaust vom FC Bayern, ist er ja tatsächlich für eine Top-Mannschaft oder für eine Mannschaft, die um den Champions-League-Titel spielen möchte, sehr dünn belegt. Also aktuell ist Serge Gnabry eine plausible Option, die eingesetzt werden muss. Und Gnabry hat uns in den letzten 3 Jahren bewiesen, dass er nicht kicken will. Also kann vielleicht, aber er will es nicht. Und vor dem Hintergrund denke ich, wenn du dich umschaust, wer wäre denn noch so auf dem Markt gewesen, den du hättest holen können für einigermaßen bezahlbares Geld? Weil natürlich sind, ich glaube, 75 Millionen waren es am Ende, schon extrem viel Geld für einen 28-jährigen Spieler, der in den vergangenen Saisons gut war, aber jetzt nicht überragend. Aber wenn du dir den Rest des Markts anschaust, glaube ich, war es die einzige plausible Option für den FC Bayern. Und ich muss auch sagen, was Luis Diaz angeht, der Name verrät es schon, ich habe halt einen Latino-Bias. Also der Typ kann 2 Eigentore schießen und am Freitag gegen RB Leipzig eine rote Karte bekommen. Ich würde trotzdem sagen, dass er der coolste ist auf dem Platz.
Ich glaube, man muss auch jetzt nicht sagen, also natürlich ist es ein sehr guter Spieler und er wird auch eine nicht schlechte Saison haben beim FC Bayern, aber es sprechen einfach so viele Fakten gegen ihn, dass ich die Verpflichtung einfach nicht ganz nachvollziehen kann, zumal es ja auf dem Markt eigentlich auch Spieler gibt, die alternativ gesehen vielleicht ein bisschen mehr Perspektive geboten hätten und deswegen.
Wer denn?
Zum Beispiel ein Xavi Simmons, zum Beispiel ein Rodrigo, zum Beispiel jemand wie Bradley Barcola. Klar, die wollten dann am Ende vielleicht auch nicht kommen, natürlich, aber da hat man mir dann doch ein bisschen zu wenig, gefühlt zu wenig dahinter gestanden. Gerade ein Xavi Simmons, der sowohl in der Mitte als auch außen einsetzbar ist und noch jünger ist, mit 23, das ist einfach für mich ein ganz klarer Bayern-Transfer eigentlich, der nicht stattgefunden hat. Und das verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht kommt er noch. Ich würde es ihnen zutiefst raten, weil es ein sehr guter Spieler ist. Aber das hat mich so ein bisschen verwirrt. Zumal eben mit Luis Diaz, ein Spieler mit 29 für 67 Millionen Euro, einfach keinen wirtschaftlichen Wert hat. Wer weiß, wie lange er bleibt. 1-2 Saisons gebe ich ihm maximal. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird er sich zum zweiten Ivan Perisic entwickeln und 7 Saisons noch, bis er 37 ist, hochklassig spielen und dann den FC Bayern noch 2 Champions-League-Titel geben. Weiß man natürlich nicht, glaube ich auch nicht. Ich freue mich natürlich, dass wir da einen sehr guten Spieler haben in der Bundesliga. glaube jetzt aus Transferspolitik-Sicht ist er nicht unbedingt der sinnvollste gewesen. Aber Hannes, ich sehe auch vollkommen deinen Punkt. Es geht ja auch nicht immer um wirtschaftlichen Wert. Es geht nicht immer um sportlichen Wert. Manchmal hat man auch Bock auf Vibes und dann ist es vielleicht so ein Spieler. Ich glaube einfach, dass er im Vergleich zu Sadio Mané besser in das Team an sich passt. Auch einfach, glaube ich, menschlich, sozial und da auch dann irgendwie seine Erfolge feiern wird. Ich meine, deutscher Meister wird er sowieso. Glaube ich, da sind wir uns alle einig. Und dann sehen wir mal noch, was dazu kommt.
Sehen wir mal, was da noch passiert. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon 40 Minuten auf der Uhr. Ich kann euch sagen, was bei uns jetzt passiert. Ich glaube, wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen an der Stelle und gehen über in unser kleines Dreierkette VBH-Quiz, denn auch diese schöne kleine Tradition, die wollen wir auch in der vierten Staffel beibehalten.
Ja, super.
Das Quiz.
Brian, du musst unbedingt in den Bumper reinreden, gell? Das hast du dir jetzt vorhin vorgenommen. Ja,
aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass du nicht mehr so ganz klar sagst, Dreierkette VBH, Quiz oder so. Das sagst du eigentlich sonst immer.
Naja, aber ich in meiner Stimmlage merkt man eigentlich meistens schon. Also das üben wir nochmal, da grooven wir uns nochmal ein für den Rest der Staffel. Vielleicht mal kurz für alle hier, weil es ja wirklich eine neue Staffel ist, vielleicht steigen ja gerade auch ganz neue Leute ein, die noch nie Dreierkette VBH gehört haben und 107 unfassbar gute Folgen verpasst haben. An dieser Stelle der Hinweis, jede Woche gibt es ein kleines Dreierkette VBH Quiz, bei dem wir uns alle drei abwechselnd jede Woche auf die Probe stellen. Welche Form dieses Quiz einnimmt und wie es aussieht und wie lange es geht, welches Thema es hat, um was es geht, das bestimmt der Quizmaster jede Woche. Und diese Woche haben wir eine besondere Variante mitgebracht, denn nicht einer von uns ist diese Woche Quizmaster, sondern alle drei. Hannes hatte die glorreiche Idee, zum Auftakt der vierten Staffel bringt jeder zwei Fragen mit, um sozusagen die neue Quiz-Saison einzuläuten. In diesem Sinne würde ich eigentlich fast schon vorschlagen, dass ich anfange, weil ich glaube, das wird sich ganz gut so einfixen. Ich habe nämlich als allererste Frage was mitgebracht, eine Frage zu unserem Podcast, wie gut ihr denn unseren Podcast und vielleicht auch unsere Hörerschaft kennt. Deshalb eine kleine Schätzfrage, was denkt ihr denn, in wie vielen Ländern wurde schon Dreierkette VBH gehört?
Hast du auf Let's Cast FM gechillt?
Ich sag 7. Ich sag, wir wurden in 7 Ländern gehört.
Ich sag 25.
Brian, sehr guter Call. Es sind 23.
Was? Ja. Fuck. Aber ich habe mir das auch mal, glaube ich, letztes Jahr mal angeschaut. Also ich weiß, dass es relativ viele waren, wo halt ein einzelner Zuhörer oder ein einzelner Stream war.
Ja, genau. Aber das, ich werde es mal einmal ganz schnell Durchlauf vorlesen. Von oben nach unten. Es ist Deutschland, Italien, Ecuador, Portugal, Peru, Schweiz, Frankreich, Österreich, die USA, Indien, Luxemburg. Wer hat uns 4-mal in Indien gehört? Spanien, Tschechien, Uruguay, Chile, Mexiko, Argentinien, Dänemark, Schweden, Kanada, Großbritannien und die Ukraine.
Ich finde, wir sind überraschend stark vertreten in spanischsprachigen Ländern.
Ja, also das, wir wissen ja, auf wessen Kappe das geht, aber wir sind auf jeden Fall, also ihr seht, weltweit verteilt sogar auf dem asiatischen Kontinent mit Indien.
Stark, sehr stark. Woo, hey, da klopfe ich mir an die Schuhe auf die Schulter.
Fand ich auf jeden Fall einen sehr witzigen kleinen Funfact an der Stelle. Zweite Frage, die ich für euch mitgebracht habe, vielleicht auch als Übergang gleich in das nächste Thema. Es geht um den DFB-Pokal, der ist nämlich gestartet. Und mich interessiert, diesmal müsst ihr nicht gegeneinander spielen, sondern zusammen. Schafft ihr es zusammen, die Top 10 Sieger des DFB-Pokals zusammen zu bekommen. Also die 10 Mannschaften, die am 10. häufigsten den DFB-Pokal gewonnen haben.
Bayern.
Schalke. Ja. Warte mal kurz, ich gebe euch 2 Fehler, dürft ihr haben. Bayern und Schalke schon mal richtig.
Dortmund.
Ja.
Bremen.
Ja. Das waren tatsächlich die ersten 4.
Zählt da auch der Chammer-Pokal dazu oder nur der DFB-Pokal?
Meines Wissens nach nur der DFB-Pokal.
Die ESG?
ESG?
Frankfurt?
Ja.
Die ESG.
Ja, SGE?
Die SGE.
SGE, sorry.
Borussia Mönchengladbach?
Korrekt.
Nürnberg?
Korrekt.
Darf ich noch mal fragen, sind wir jetzt beim einstelligen Bereich schon?
Ja, aber da sind wir, einstellig sind wir
schon. Ich meine, sind wir, wo nur noch einer eins gewonnen hat, meine ich.
Nee.
HSV? Der SV wieder Bremen?
Ja. Hatten wir schon,
was HSV. Bremen hatten wir schon.
HSV.
Ah, sorry.
HSV, korrekt, zwei fehlen euch noch.
Boah, sind wir, aber wir sind gut, oder? Wir sind sogar die
Ihr seid richtig gut, ja, krass.
Gladbach?
Hatten wir schon.
Hast du schon gesagt?
Ah, ja. Fuck. Hannover 96?
Nee. Mhm. Bremen. Erster Fehlschuss.
Der VfB Stuttgart?
Korrekt, ja, einer fehlt noch.
Leverkusen.
Nee, ganz kurz. Hat der letzte, der uns noch fehlt, dreimal gewonnen?
Viermal,
okay, nee, dann weiß ich tatsächlich nicht, nee.
Es ist der erste FC Köln, habt ihr vergessen.
Ja, okay. Ja, die glorreichen 60er. Ja,
wirklich stark. Sehr stark. Ich ziehe meinen Hut und gebe damit den Quizmaster-Staffelstab weiter an Hannes.
Alles klar, sehr gerne, danke. Ich habe euch zwei Fragen mitgebracht, die ein bisschen was zu tun hat mit dem, was wir gerade besprochen haben und mit dem, was in der Fußballwelt in den letzten Wochen passiert ist. Die erste Frage spielt in Frankreich. Ich möchte nämlich von euch wissen, welchen Meilenstein bzw. welchen Rekord der Verein aus Straßburg vergangenes Wochenende innerhalb der 5 Top-Ligen Europas aufgestellt hat. Antwortmöglichkeit A, es war das erste Mal ein Torwart in einem der Top 5 Ligen Europas auf dem Feld, der als Frau geboren ist, aber jetzt als Mann aufspielt. B, es war die erste Startelf, wo alle Spieler nach dem 1. Januar 2000 geboren sind. C, es war die erste Mannschaft, dessen Startelf nicht einen einzigen Spieler aus dem Hostland hatte, also keinen Franzosen in dem Fall, in der Bundesliga war es kein Deutscher, so in dem Sinne. Oder D, es war die erste Mannschaft innerhalb der europäischen 5 Top-Ligen, wo das Spiel live übertragen wurde per kleinen Kameras auf dem Shirt.
Oh, könnte irgendwie alles sein.
Oh, warte, kleine Kameras auf welchem Shirt?
Bei jedem Spieler.
Okay, dann gehe ich bei B mit.
Das war das mit den jünger als 2000, ne?
Ja.
Ja, das sage ich auch. Das macht Sinn, ja.
Okay, tatsächlich ist es so. Alle 11 Spieler oder die Startelf vergangenen Samstag waren alle, oder sind alle nach dem 1. Januar 2000 geboren. Das ist schon krass. Die hatten einen Altersschnitt von 20 Jahren. Schon brutal.
Ja, aber wisst ihr, was krass ist? Das heißt, so jung sind die gar nicht mehr. Da siehst du mal, wie alt wir sind.
Ja, nee, schon verrückt. Und meine zweite Frage, da geht es um den UEFA Supercup. Ich möchte nämlich von euch wissen, wer der letzte Champions-League-Sieger war, der nicht den UEFA Supercup holte. Ich gebe euch keine Antwortmöglichkeiten. Ich gebe euch einen kleinen Tipp aber. Die Mannschaft hat im Sommer einen Schlüsselspieler abgegeben und hat dann den Supercup verloren. Also die Mannschaft hat die Champions League gewonnen in der Saison XY, hat dann in dem Sommer ihren besten Spieler aller Zeiten abgegeben und dann im Supercup verloren.
Oh. Irgendwie Real Madrid 2018 oder so.
Ich hätte jetzt eigentlich fast gesagt Chelsea, als sie völlig überraschend gegen City gewonnen haben.
Beides gute Guesses, aber Noah, tatsächlich liegst du richtig. Real Madrid hat 2018 verloren im Supercup-Finale gegen Atletico Madrid im Elfmeterschießen und es war, nachdem sie Cristiano Ronaldo abgegeben haben.
Damn, Brian. Sehr stark.
Ja, ist stark.
So, Leute. Jetzt bin ich dran, oder?
Danke dir, Hannes.
Danke schon mal für die Frage, Jungs. Waren sehr spannend. Ich habe auch zwei total random Fragen dabei, weil über jetzt den Sommer sind mir tatsächlich diese zwei Fragen zugeflogen, die ich sehr interessant fand. Zum ersten, warum trägt die uruguayische Nationalmannschaft 4 Sterne auf ihrem Wappen? Keine Antwort.
Weil sie zweimal die Olympischen Spiele gewonnen haben im Fußball. Und die sagen, das ist genauso relevant wie die Weltmeisterschaft.
Richtig. Tut mir leid, Walle, hätte ich ja, auf den...
Du darfst keine Wissensfragen zu Südamerika stellen. Ja, das bringt nichts.
Aber ich wollte es einfach mitbringen, weil ich es interessant fand. Nämlich die Sterne wurden damals hinzugefügt, weil 24 und 28 die olympischen Fußballturniere aus Sicht des uruguayischen Fußballverbandes bis heute als WM-Titel zählen. Also den Stellenwert eines WM-Titels haben. Deswegen 4 Sterne, finde ich total interessant. Hat er eben kein anderes Team, wusste ich auch lange nicht. Jetzt, zweite Frage. Ich glaube, da hat Hannes nicht unbedingt das Vorwissen. Wie viele Trainer in Liga 1 bis 3, wie viele, haben eine Vergangenheit als Torwart? Also die waren Spieler als Torwart.
In dem Moment, wo du Liga 1 bis 3 erwähnt hast, bin ich raus.
Wie viel? Wir müssen das schätzen. Was schätzt ihr?
Also wir reden von Cheftrainern, ne?
Richtig. Ja, also nicht Torwarttrainer, ne?
Naja, es gibt, ja.
Es gibt 3x10, 3x30, 54 Trainer. Nee, stimmt gar nicht.
Nee. Die dritte Liga hat mehr als 18
Teams. 56. Oder? 56.
Ja. 56 ja. Cheftrainer. Wie viele Trainer? Prozentual vielleicht auch.
Ja, ich sag, 11.
Ja, ich sag auch mehr als man denkt, weil Torwarte, dadurch, dass sie immer irgendwie das gesamte Spielfeld im Blick haben, haben sie vielleicht eine analytische Denkfähigkeit, die viele andere Spieler nicht besitzen. Deswegen, ich sag mehr. Ich sage, es sind 25.
Also richtig scheinbar viele. Habt ihr nicht diesen Elf-Freunde-Artikel gelesen, den ich da auch gelesen habe. Es gibt nämlich nur einen einzigen Trainer, der eine Torwart-Vergangenheit hat. Und das ist kein geringerer als Florian Kohfeldt vom SV Darmstadt. Ein Trainer hat Torwart-Vergangenheit.
Weißt du was? Er hat's wirklich in die Gruppe geschickt. Er hat wirklich diesen einen dummen Artikel hat er in die Gruppe geschickt.
Habe ich, oder?
Ja, wirklich? Hat er echt?
Ja. Ja.
Yep. Habe ich euch ein bisschen getestet, ob ihr auch meinen Artikel lest, die ich schicke. Naja, wie auch immer, ich finde das schon sehr interessant,
weil
die Argumentation, die Hannes genannt hat, könnte man tatsächlich auch auf Torhüter anwenden. Aber die Argumentation im Artikel war dann wiederum, dass es einfach zu wenig Vorbilder auch gibt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Oliver Kahn oder ein Andi Köpke Cheftrainer in einem Bundesliga-Club geworden wären, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders. Aber fehlende Vorbilder und dementsprechend auch bisher vielleicht auch nur ein einziger Trainer. Historisch betrachtet, glaube ich, war nur Toni Schumacher auch nochmal Trainer. Aber ich finde irgendwie auch geil, dass Flo Kohfeldt im Tor stand. Wie auch immer, das war mein
Böse Zungen könnten natürlich, Herrgott, hört jetzt mal auf, mich heute die ganze Zeit zu unterbrechen. Böse Zungen könnten natürlich behaupten, dass Torhüter einfach nicht das taktische Know-how haben, um Trainer zu werden, weil sie halt eigentlich nur im Tor stehen.
Ich glaube, da gibt es sehr viele Gründe, warum das so ist. Ist auf jeden Fall interessant. Es finde ich, vor allem, ihr habt es ja auch, man schätzt es falsch ein. Ich hätte es wahrscheinlich, wenn ich es nicht gewusst hätte, auch gesagt, ja, 10 Leute oder 11. Aber es ist tatsächlich nur ein einziger.
Auf zur nächsten Frage.
Das war meine Quiz.
Ach so, stimmt. Wir hatten ja nur 2 pro Person. Der Wahnsinn. Dann sind wir mit dem Quiz schon durch. Vielen Dank, ihr Lieben. Nächste Woche starte ich dann als Quizmaster und darf euch durch das erste Quiz begleiten. Und für diese Woche, normalerweise würde an dieser Stelle, wie treue VBH-Hörer wissen, das sagenwobene 3-Kette VBH Kicktipp aktuell folgen. Mhm. Aber da es ja noch keinen Spieltag gibt, den man tippen konnte, einfach nur ein 10-Sekunden-Plädoyer von Brian, warum ihr unbedingt dieses Jahr wieder mitspielen solltet.
Absolut. Also ich freue mich wieder wie Bolle auf das Tippspiel. Sind bis jetzt schon 53 Leute am Start. Ich habe hier meine Top 3 an Namen schon mal mitgebracht. Das ist einmal Hoeneslauer 69 natürlich, die Stuttgart-Fans. muss ich sehr schmunzeln. Ich finde Dino Tippmüller auch ein guter Name und natürlich zu guter Letzt Dreierkette. Also gibt ja nicht keinen besseren Namen. Nee, aber.
Ja, fand ich auch stark. Habe ich mich auch gefragt, wer sich dahinter verbirgt.
Soll ich dir das mal zustellen? Ich sehe ja hier Mitgliederverwaltung die E-Mail-Adressen dahinter. Unter der Dreierkette, das darf ich jetzt mal laut sagen, oder? Darf ich?
Ja, das ist datenschutztechnisch schwierig.
M. Lauer. M. Lauer. Also, wenn du weißt, wer du bist, melde dich. Melde dich bei uns. So, das nur nebenbei, aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, es wird eine spannende, es ist wie immer schwierig zu tippen, eine Saison. Und man muss wirklich auch sagen, die Sachen, die Gewinner bekommen, die Gewinnerinnen bekommen, die sind auch nicht von schlechten Eltern. Da lassen wir uns nicht lumpen. Das ist dann schon auch das Überraschungspaket Dreierkette VBH Edition. Das wird dann auch verschickt, vielleicht auch mit 2 Monate Abstand, aber es kommt an und es macht Spaß.
Ja, das macht Spaß. Gerne mal mittippen, ne? Wunderbar. So, und jetzt bitte ich euch, schnallt euch an. Jetzt wird's nämlich furios. Wir haben noch einiges vor uns in diese Folge, die eh schon sehr lang ist. Deshalb legen wir ganz fix los. DFB-Pokal wurde gespielt, die erste Runde. Schnelle Frage an euch beide. Wie zufrieden seid ihr mit der Performance eurer Teams? Hannes erübrigt sich absolut, weil DFL Supercup. Deshalb darfst du sagen, wie zufrieden du bist mit deinem Team im DFL Supercup.
Nicht unzufrieden, nicht zufrieden. Ich würde sagen, eine 3 in einem Schulsystem. Ich glaube, beide kommen ein bisschen nicht angeschlagen, aber man hat beim FC Bayern gemerkt, so da fehlt noch ein bisschen Spielpraxis. Also da den Spielern fehlt noch ein bisschen Luft. Vielleicht, ja klar, es war eine lange Saison. Luis Diaz war den ganzen Spielverlauf verschwunden, bis dann zu dieser einen Aktion, wo er ihn reingeköpft hat. Es war natürlich gut und ich hoffe, dass ihn das mit Selbstbewusstsein tankt. Also ich hoffe, dass diese Aktion ihm irgendwie zeigt, so hey, ich kann wirklich eine tragende Rolle in dieser Mannschaft spielen, was dem Verein auch sehr, sehr gut tun würde. Aber ich kann nur wenig sagen. Das Einzige, was ich wirklich mitnehme aus dem Spiel, wundert euch nicht, wenn in einem Jahr, nee, oder weniger als einem Jahr, unsere Nummer 1 bei der WM Manuel Neuer ist. Die Reflexe, die der Typ gezeigt hat, in seinem hohen Alter, phänomenal. Es gibt aktuell keinen anderen deutschen Torwart, der auf der Klasse spielt. Die Parade gegen Woltemade war einfach so ein Beweis, hey, ich bin halt einfach der Beste, der das je gemacht hat hier im Kasten. Und deswegen, wundert euch nicht.
Wäre schon geil.
Viel, viel, viel verrückter war ja dieser abgefälschte Schuss. Aber ich möchte die Debatte nicht zum 100. Mal führen. Ja. Brian, DFB-Pokal, Freiburg, erste Runde.
Boah, ich muss ehrlicherweise sagen, es war ein sehr langweiliges Spiel auf eine gewisse Art und Weise, sehr dominierend, eiskalt, muss man sagen, da gar nichts anbrennen lassen, sehr zufrieden mit der Leistung, aber ich sag auch, gegen den Viertligisten musst du dann auch doch auch gewinnen, die zwei Tore mehr oder weniger aus Standards heraus, ist das Einzige, was halt gefühlt schon wieder wie letzte Saison ist, dass einfach die spielerische Komponente dann doch einfach manchmal fehlt, die kreative Komponente, das muss besser werden. Aber ansonsten, glaube ich, kann man da mit einfach abgehakt, sage ich jetzt mal. Ist abgehakt, das Spiel.
Was macht denn eigentlich sonst so die erste DFB-Pokalrunde so mit euch? Also ist es eher so ein, interessiert mich eigentlich gar nicht, weil eh meistens der Favorit weiterkommt? Oder ist es eher so ein, eigentlich finde ich es geil, weil das ist das offizielle Zeichen, so jetzt geht's wirklich wieder los. Es sind dann doch auch die ein oder anderen spannenden Begegnungen dabei. Es sind Clubs dabei, von denen man noch nie was gehört hat. Es sind Stadien dabei, die man selten oder noch nie gesehen hat. Was macht es mit euch, so eine erste DFB-Pokal-Runde?
Tatsächlich löst in mir schon ein bisschen Nervosität aus. Es war jetzt, seitdem ich mich dran denken, also seitdem ich Bayern-Fan bin, ist es zwar nicht der Fall gewesen, dass wir in der ersten Runde rausfliegen, aber jetzt schon etliche Male vorm Achtelfinale. Das heißt, diese Underdogs, die keiner kennt, die beunruhigen mich immer ein bisschen, weil ich Angst habe, dass dann die Weltstars, die weichgespülten Weltstars, dann auf einem richtigen Bolzplatz nicht zurechtkommen und verlieren. Deswegen, bei mir ist es immer so ein bisschen so, shit, wir könnten uns eine schöne Saison gleich von der ersten Sekunde an richtig scheiße spielen.
Ja, interessant, ja.
Ja, es birgt halt auf jeden Fall, danke Brian für den Kommentar. es birgt halt immer so eine gewisse Fallhöhe. Ich muss sagen, früher war das mir eigentlich relativ egal, weil ich immer dachte, ja komm, kommen wir schon weiter. So jetzt so die letzten 5 Jahre bange ich da auch als Schalke-Fan hier und da mal in der ersten Runde und dieses Jahr wurde bestätigt, ich bange da auch zu Recht. Also, selbst wenn es gegen den Viertligist Lok Leipzig geht, heißt das noch lange nicht, dass du automatisch weiter bist und über 120 Minuten qualvollen Fußball. Wirklich, ich habe mir am Sonntag, manchmal frage ich mich, was falsch mit mir ist. Wenn ich mir am Sonntag in einem unklimatisierten, 2,5-stündig verspäteten ICE 120 Minuten dieses Spiel gegeben habe und mir dann dachte, so, also, weil die Situation ist doch eh schon scheiße. Warum musst du jetzt dann auch noch diese Kacke da geben? Guck doch einen guten Film. Aber irgendwie habe ich 120 Minuten echt schlechten Fußball geschaut, überschattet. Natürlich mit diesem Rassismus, Vorfall. Und einfach kann man einen Haken hintermachen von unserer Seite. Dazu ist alles gesagt. Unsere Meinung dazu ist auch wirklich bekannt. Ist einfach Quatsch, einfach scheiße. Muss man leider sagen, Ostdeutschland, also es ist wirklich ein schlechtes Zeichen, dass halt wirklich die zwei Rassismus Vorfälle, die es gegeben hat an diesem DFB-Pokal-Wochenende, halt beide in Ostdeutschland waren. Und das ist echt irgendwie...
Auch zieht die Mauer wieder hoch!
Zeugnis. Ne, das möchte ich damit nicht sagen.
Ich auch nicht, weil ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber bei mir wäre die Mauer ziemlich mittig. Also ich müsste mich
vielleicht entscheiden. Raus mit dir! Zieh die Mauer wieder hoch!
Ich weiß gar nicht, ob meine Küche und mein Wohnzimmer dann noch im selben Land wären.
Ja, können wir den Podcast nur weitermachen, wenn Hannes West Fernsehen reinbekommt.
Es ist leider gar nicht so lustig, aber es ist ja wirklich tragisch. Gebe ich dir recht.
Da wurde echt dieses DFB-Pokal-Wochenende so ein bisschen überschattet, deswegen. Also
das aber zu Recht. Ja.
Aber ich möchte ganz kurz noch, um das DFB-Pokal-Thema noch abzuschließen, vielleicht sagen, es war auch nicht eine besonders krasse Runde. Also es gab ja außer Bremen, und ich möchte sagen, es ist keine Überraschung mehr, gegen Bielefeld rauszufliegen. Keine große Überraschung. Nee. Deswegen muss ich sagen, ich warte so ein bisschen auf die zweite Runde, hoffe da, dass dann so ein bisschen mehr passiert, ein bisschen mehr Action. Klar, es gab den einen oder anderen Favoriten, der so ein bisschen gestrauchelt hat, aber im Endeffekt ging es ja so gut aus. Und ich finde, die Geschichten, die ja die erste und zweite Runde gerade schreiben, diese krassen Überraschungsgeschichten, die haben bisher jetzt noch nicht so stattgefunden. Und irgendwie, ja. Also ich hoffe einfach mal auf die zweite Runde.
Also ich möchte jetzt hier nicht den FV Illertissen zu kurz kommen lassen. Ne? Also das ja, ist schon auch als Viertligist gegen den Zweitligist, das ist schon auch, muss man sagen, Chateau.
Ja, aber ja. Insgesamt, aber es ist doch, zählt ja dann doch immer die Ergebnisse. Und ich finde, wenn es dann in einem Viertelfinale so wäre, ja, ist vielleicht noch was anderes, aber in der ersten Runde ist es dann auch egal, ob es Elfmeterschießen oder 3-0 ist. Klar, für den Verein nicht, aber für uns als so neutrale Zuschauer, wie auch immer, es war jetzt nicht so eine krasse Runde. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ich hoffe, Brian, wirklich, ich hoffe, dass Wehe Wiesbaden dir gerade zuhört, weil das wäre richtig ungeil, wenn Bayern sich denkt, okay, ist jetzt genug.
Ja, das wäre doch mal schön, wenn du gerade schon gesagt hast, früher hattest du keine, dass du keine Angst eigentlich als Bayern-Fan haben musst, aber vielleicht kommt jetzt der SVW in Wiesbaden ums Eck und denkt sich mal, komm, schmeißen wir mal einen Rekordpokalsieger und Rekordmeister raus. Wollen wir doch an dieser Stelle zum absoluten Lieblingsteil dieser Folge kommen, wo ich mich, um ehrlich zu sein, schon seit ein paar Wochen am meisten drauf gefreut habe. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, um was es geht. Es geht um die
Du VBH zeigst dein Ei. Ah, okay, sorry.
Okay, nee, Hannes, das machen wir off the record. Okay. Es geht um die VBH-Takes, um unsere Predictions für die neue Saison. Was habt ihr mitgebracht? Es geht um die krudesten, wildesten Vorhersagen und Thesen, die wir aufstellen für die nächste Saison, warum auch immer. Und wir werden dann am Ende der Saison schauen, wer dann doch Recht behalten sollte.
Wichtig ist nur jetzt kurz vorneweg, sind eure Takes aufgeschrieben?
Ja.
Yes.
Okay, gut, weil dann müssten wir die nachher noch
in unser Doc packen. Ich kann sie dir nachher noch schriftlich zukommen lassen. Aber jetzt, da wir sie unseren Zuhörern ja nicht schriftlich an die Hand geben wollen, sondern leider im Podcast immer noch über Audio kommen, würde ich sagen, Brian, was hast du uns mitgebracht?
Was habe ich euch gekocht, Schönes? Ich habe sehr viel nachgedacht. Also zu meinen, ich muss auch noch sagen, ich habe ja noch den Take praktisch für nächste Saison, dass Fiorentina Conference League-Sieger wird. So, das ist ja eine Prediction, die schon etwas älter ist, aber für diese kommende Saison. Und die habe ich jetzt ausdrücklich nur für die Bundesliga bzw. für die zweite Bundesliga gemacht, habe ich folgende vier Takes mitgebracht. Zum einen habe ich einen schon gesagt, Woltemade macht unter 20 Scorern und wird nächste Saison für 50 Millionen verkauft. Also zumindest für weniger als für 60 Millionen. Das ist so ein bisschen meine Prediction für die nächste Saison. Thema Spieler.
Willst du noch direkt dazu packen, wo er hinverkauft wird?
Ja, dann wird er halt immer unwahrscheinlicher. Aber ich glaube tatsächlich, dass er in die Premier League geht. Ich weiß noch nicht, wohin. Ja, ich glaube nicht, dass er zu Bayern geht. Ich glaube, da hat man auch einfach gerade, was Verhandlungen angeht, da bei den Bayern doch einiges, einige Porzellanscheiben zertrümmert. Zweiter Take geht in die zweite Liga. Ich sage, die Arminia Bielefeld, die marschiert in die erste Liga durch auf dem ersten Platz. Ist kein Hot Take. Das sind keine Hot Takes, sage ich, ne?
Es ist wirklich kein Hot Take, nee.
Dann Thema Trainer. Jetzt hatte ich Team Spieler, jetzt kommt Thema Trainer. Gerardo Seoane wird entlassen in der Hinrunde. Auch krass, kein krasser Hot Take. Aber der Hot Take ist, er wird durch Marco Rose ersetzt.
Das fände ich tatsächlich eigentlich ziemlich geil sogar.
Ja, irgendwie.
Also das fände ich irgendwie so, ja, das fände ich schon ziemlich witzig. Das wäre so ein Full-Circle-Moment.
Don Rollo kocht mal wieder und dann kommt Marco Rose. Und jetzt
und
noch.
Seoane, und so, ja, Seoane wird einen gescheiterten Ole Werner in Leipzig ersetzen.
Ich weiß nicht, ob überhaupt Seoane dann nochmal als Trainer engagiert wird, weil ich finde wirklich, das ist so ein klassischer Karusselltrainer, der eigentlich nie wirklich erfolgreich ist. So, letzter Take noch von mir, der ist mir dann vorhin noch ein bisschen eingefallen, der so ein bisschen so eine Prediction ist. Also eigentlich, wenn man sich jetzt mal anschaut, wo Dortmund gerade steht, wenn man sich anschaut, wo Leverkusen gerade steht und wenn man sich anschaut, wo Leipzig gerade steht, gibt es nur eine Sache, die eigentlich klar wie Kloßbrühe ist. Eintracht Frankfurt wird Platz 2 werden.
Ja.
Starke
These.
Sehr starke These.
Das, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ich denke, das wird ähnlich wie im Abstiegskampf, schaut man so auf die Tabelle und sagt sich, einerseits, wer soll absteigen und andererseits schaut man noch hin und sagt, ja, wer soll denn da eigentlich so Zweiter werden, wenn nicht Frankfurt? So.
Ist natürlich hoher Druck auf eine Mannschaft wie Frankfurt, sehe ich auch. Also ich mache Ihnen jetzt keine Vorwürfe, wenn Sie es nicht werden, aber rein, also was Sie für Verpflichtungen gemacht haben, rein, wo die anderen stehen und es sind wert, sehe ich jetzt keinen anderen Bayern-Verfolger gerade. Vielleicht noch Stuttgart, ja. Aber auch wäre sehr gewagt. So, jetzt, das waren meine Takes. Ich bin gespannt, was ihr vorbereitet habt.
Hannes, soll ich mich einmal anschließen? Weil ich habe tatsächlich einen Take, eine Überschneidung mit Brian.
Ja, gerne.
Wenn es um das Thema Bielefeld geht, habe ich auch die These aufgestellt, dass die direkt durchmarschieren und aufsteigen. Ich kann das Ganze noch ein bisschen unterfüttern. Und zwar haben sie seit dem 8. März nur ein einziges Pflichtspiel verloren. Und ihr könnt mir bestimmt auch sagen, welches das war.
Ja, das DFB-Pokalfinale.
Korrekt, absolut, das DFB-Pokalfinale. Also wirklich wahnsinnige Statistik. Und selbst wenn man jetzt schaut, deren Auftaktprogramm, wenn du sagst, die sind jetzt gerade aufgestiegen von der 3. Liga in die 2. Liga, dann ist das Auftaktprogramm eigentlich eher abschreckend als mutmachend. Erster Spieltag gegen Düsseldorf, letztes Jahr absoluter Aufstiegskandidat, 5-1 gewonnen. Zweiter Spieltag gegen Holstein Kiel, Absteiger aus der 1. Liga, 2-0 auswärts gewonnen. Dann drittes Pflichtspiel der Saison, DFB-Pokal gegen Bremen, 1-0 Heimsieg. Also das spricht gerade sehr viel für Bielefeld. Sie haben gerade auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Lauf. Ich glaube, da stimmt die Chemie einfach. Ich glaube, da stimmt auch einfach die Einstellung und das Selbstverständnis. Deshalb, ich sag, Brian, gehe ich bei dir mit. Die marschieren durch. Absteigen wird aus der 1. Liga der SV Werder Bremen. Sag ich. Bremen geht dieses Jahr runter. Sie werden es richtig schwer haben. Ich habe es gerade eben schon gesagt, wenn man auf die Tabelle schaut. Die letzten Jahre konnte man immer klar benennen, wer absteigen wird. Ja, man kann dieses Jahr sagen, Heidenheim wird es schwer haben. Natürlich, Pauli wird es wahrscheinlich auch wieder schwer haben. Aber ich sag, Bremen geht auf jeden Fall, also mindestens in die Relegation. Ich glaube eigentlich sogar, dass sie absteigen. Ich glaube, das ist einfach kein Match mit dem Trainer. Das ist keine nennenswerte Verstärkung. Die Vorbereitung sah überhaupt nicht gut aus. Auch jetzt eben, wie gerade schon gesagt, DFB-Pokal-Auftakt sah auch nicht gut aus. Es ist immer hier viel Glaskugel lesen, so was wir hier so ein bisschen machen. Aber es ist ja der Witz dran. Ich glaube, die steigen ab. Und dann habe ich noch, davon bin ich felsenfest überzeugt, und das ist, glaube ich, auch einfach kein Hot-Take, sondern das ist einfach Fakt. Der FC Bayern München wird im Champions League Finale höchstens ins Achtel in der Champions League höchstens ins Achtelfinale kommen.
Oh, weiß ja nicht. Interessant. Mhm.
Also ich sag, Bayern spielt europäisch einfach keine Relevanz mehr.
Das passt auch ganz gut. Okay. Ganz kurz, das passt wirklich auch sehr gut zu dem Kommentar, den ich ja verfasst habe und der noch nicht oben ist auf unserer Webpage. Aber ist wirklich der Weg in die europäische Mittelklassigkeit. So habe ich es genannt und das passt sehr gut zu dir, Walle. Danke. Kann ich nur mal ein bisschen Werbung machen? Ich
untermauere das gern. Hä? Hannes, bitte liefer die Gegenthesen.
Okay, dann ich fange gleich mit der These an, die deine These widerspricht oder die deiner These widerspricht. Nämlich, ich sag, der FC Bayern marschiert bis ins Champions League Finale durch. Es gibt aktuell im europäischen Fußball nur zwei Mannschaften, die spielerisch auf dem Niveau vom FC Bayern sind. Das sind PSG und Barcelona. Inter Mailand ist nach dem Champions-League-Finale komplett in sich zusammengebrochen. City kann sein, dass sie wieder zurückkommen, aber die haben jetzt auch neue Spieler geholt. Pep Guardiola muss beweisen, dass er es auch angeschlagen schafft. Deswegen, ich sage, der FC Bayern marschiert durch bis ins Champions-League-Finale. Erster Hot-Take. Ja, zweiter. Ist vielleicht kein so Hot-Take, weil es leider in letzter Zeit sehr viel passiert ist mit Bundesligaspielern, die in die Premier League wechseln. Aber ich sag, Florian Wirtz wird ein absoluter Flop und erreicht nicht die 10 Scorer-Punkte in der Premier League. Boah. Dafür.
We listen and we don't judge.
Ja, also es sah leider beim Debüt sowohl im Community Shield als auch jetzt am ersten Spieltag der Premier League mau aus. Also so wie Timo Werner damals, einfach so als ob die vergessen hätten, dass die gegnerische Mannschaft dir den Ball wegnehmen kann. So wie ein Tourist, so wie ein erschrockenes Reh. Aber naja, dafür ist einer meiner Takes auch, dass ein Premier League Spieler wieder sein Comeback feiert, nämlich Jack Grealish. Ihr wisst, Jacky Grealish feiere ich brutal, richtig cooler Typ. Wir haben ihn im Rahmen dieses Podcasts schon oft besprochen, nachdem er sich einen reingebechert hat, 3 Tage nach dem Triple-Sieg. Oder Noah liebt ihn, weil er die Stutzen so weit unten trägt. Also Jacky Grealish, der ist jetzt zu Everton gegangen als Laie für die Saison. Ich sag, der macht ein Comeback. Der wird richtig geil bei Everton performen, weil ich glaube, es ist einfach sein Ding. Weißt du, der hat bei Aston Villa gezaubert, weil es einfach so eine Mannschaft war, von der niemand was erwartet hat und er konnte einfach sein Ding machen. Und mein dritter Take mein vierter Take ist, dass Xabi Alonso ein brutaler Flop sein wird bei Real Madrid. Das wird nicht aufgehen. Madrid, Alonso, auf dem Papier eine Traumhochzeit. In der Realität geht es aber nach hinten los. Ich sag, Alonso macht die Saison nicht durch.
Boah. Sehr krass. Boah, das ist, also der letzte ist ein hartes Urteil. Also Bayern, ja, das ist Hannes Wunschträumerei halt einfach. Wird's das gar nicht so unwahrscheinlich. Bei Grealish gehe ich auch mit. Ich glaube, der hat ein bisschen Schaum vorm Mund. Aber der letzte mit Alonso, das wäre schon krass, wenn sie ihn nicht mal die ganze Saison halten würden.
Das Ding ist, irgendwo sehe ich ja auch deinen Punkt. Ich weiß nicht, ob ein Trainertyp wie, also so ein Laptop-Trainertyp wie Alonso in dieses Star-Ensemble passt. Aber basierend darauf, dass er erstens Spanier ist, oder Baske, aber auch Spanisch, eben sehr gut Spanisch spricht und so weiter, und zweitens einfach auch lange bei Real Madrid gespielt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihm weniger als eine Saison geben, selbst wenn er, sag ich mal, nicht den Erfolg herbeiführen sollte. Also ich glaube, sie sind sich dessen bewusst, dass es auch eine gewisse Projektarbeit ist, die er da macht. Aber ich sehe jetzt den Punkt, dass es nicht unbedingt ein Match sein muss, wie jetzt bei Leverkusen. Aber wir werden sehen. Das ist, glaube ich.
Wir werden sehen, das Schöne mit unseren VBH-Takes, mit unseren Predictions ist ja, dass wir es über die komplette Saison immer wieder aufgreifen können und immer mal wieder gucken können, wie nah ist es gerade an der tatsächlichen Umsetzung oder wie fern doch tatsächlich. Dementsprechend freue ich mich darauf, wie ich mich auch auf die ganze Staffel mit euch freue. Und ich glaube, wir haben hier mit über einer Stunde, ich glaube Stunde 10, fast Stunde 15, haben wir hier ein ordentliches Brett geliefert zum Einstieg. Es hat auf jeden Fall wirklich sehr viel Spaß gemacht und bevor ich euch entlasse, würde ich sagen, wir behalten noch diese Tradition bei, so wie ich das verstanden habe aus der letzten Staffel. Und zwar schicken wir euch nicht mit leeren Händen nach Hause, sondern mit einer absoluten Empfehlung, mit einem sogenannten Match of the Week, ein Spiel, das ihr nicht verpassen dürft, das auf jeden Fall gesehen werden muss. Hannes, was sollte man denn jetzt kommendes Wochenende unbedingt gesehen haben?
Als Bundesliga-Fan, als Bayern-Fan dürft ihr den Anpfiff unserer Bundesliga-Saison 25/26 nicht verpassen und meinen Bayern bei ihrem Heimsieg gegen die RB Leipzig zuschauen.
Absolut nachvollziehbar. Am ersten Spieltag bin ich da noch etwas kulanter mit der Auswahl des eigenen Lieblingsvereins. Brian, gegen wen spielt Freiburg?
Also, ich habe wirklich sehr viel rumgeschaut in allen Ligen, welche Spiele so stattfinden am Wochenende. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe kein überzeugendes gefunden. Deswegen, ich gehe mit Freiburg-Augsburg, aber auch deswegen, weil ich im Stadion sein werde. Und von den Rängen Grüße. Vielleicht sieht man mich in der Sky-Übertragung. Nein, aber Freiburg-Augsburg gehe ich. Allerdings muss man sagen, die Wagner-Festspiele gehen als erstes nach Freiburg. Mal sehen, was passiert.
Das ist tatsächlich gar nicht so uninteressant. Ich bin auch gespannt, wie Sandro Wagner in der Bundesliga
funktionieren wird. Ich muss ehrlich sagen, ich sag's euch noch so ein bisschen jetzt am Ende, es wird eine Saison der grauen Mäuse. Wolfsburg, Hoffenheim und Augsburg werden alle einstellig.
Boah. Schreibt das mal noch mit auf. Das ist auf jeden Fall noch, ein Hot Take.
Ich glaube, ich habe Hoffenheim als Abstiegskandidat.
Na, höret meine Worte.
Ich hab auch gesagt, dass Hoffenheim absteigt. Nee, also das möchte ich bitte schriftlich haben, Brian. Bitte aufschreiben,
Will
ich am Ende des Tages überprüfen.
I call it the Saison der grauen Mäuse.
Ich schließe mich euch beiden an und wähle diese Woche meinen Lieblingsverein. Schalke empfängt bei sich zu Hause tief im Westen den VfL Bochum. Sind wir ganz gespannt. Kleines Ruhrpott-Derby, Samstag 20.30 Uhr. An dieser Stelle liebe Grüße an den alten Ulmer Freund Romario Röstelz für VfL Bochum aufspielt. Bin ich mal ganz gespannt. Das erste Mal im. Hast du das nicht mitbekommen?
Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, ne? Schön.
Ja. Doch, tatsächlich. Ist von der Donau in das Ruhrgebiet.
Aber es ist auch nochmal ein schöner Schritt für ihn, finde ich.
Ich finde es wunderbar auch. Also deshalb alles Gute, alles Liebe, alles Gute. An dieser Stelle ebenso alles Liebe, alles Gute an Luca Herrmann, bevor wir es vergessen. Auch beim neuen Arbeitgeber gelandet, bei Dynamo in der zweiten Liga. Vielleicht werde ich da das ein oder andere Mal auch im Stadion vorbeischauen. Vielleicht schreibe ich ihm mal, ob er ein Kärtchen über hat.
Ja, klar. Hey, wir waren mal zusammen im Podcast. Hast du noch
eins? Ja, kann man doch mal fragen hier so. Vielleicht kriegen wir eine kleine Presseakkreditierung.
Oh.
Gut. Auf jeden Fall drei Spiele, die ihr nicht verpassen dürft. Einmal Freiburg-Augsburg, einmal Bayern-Leipzig und einmal Schalke gegen Bochum. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Also vielen lieben Dank, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Schaltet nächste Woche bitte wieder ein.
Ciao. Mach es gut, Jungs.
Vielen Dank.
Tschüss, ciao.
Tschüss, ciao. Tschüss, ciao.